Herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nikbasch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer mit der dunklen Seite der Macht. Ja, herzlich willkommen zur 113. Ausgabe der Dunkelkammer. Ich muss mich eingangs gleich entschuldigen, ich bin etwas verkühlt, Stimme belegt, heiser. Ich habe mir zwar überlegt, ob ich meinen KI-Klon das heutige Intro einsprechen lassen soll, der kennt nämlich keinerlei Verkühlung, aber da ich weiß, was das da draußen auslöst, bleibe ich tapfer. Okay, heute habe ich einen Gast im Studio, mit dem ich seit 2019 sehr viel Zeit verbracht habe, mit verteilten Rollen. Er saß da immer hinter der Kamera und ich davor. Ja, und ich müsste lügen, wenn ich sage, es hat mir immer nur Spaß gemacht. Ja, der Name meines Gastes ist Friedrich Moser. Er ist Oberösterreicher, er ist in meinem Alter und er macht Dokumentarfilme. Am 13. Oktober feiert sein neuester Film im Wiener Gartenbaukino Europapremiere. How to Build a Truth Engine. Also übersetzt, wie man eine Wahrheitsmaschine baut. Wobei Fritz lieber den Begriff Wahrheitsmotor verwendet, wie ihr gleich hören werdet. Ja, worum geht's? Also im weiteren Sinn geht es um den Kampf gegen Fake News, gegen Desinformation, gegen Verschwörungstheorien. Wir sehen Journalistinnen und Journalisten bei der Arbeit, unter anderem auch mich. Wir sehen aber auch Neurowissenschaftler, die eine verblüffende Erklärung dafür liefern, warum unser Gehirn nur allzu leicht auf Fake News und Verschwörungstheorien hereinfällt. Ja, mit anderen Worten, man kann nicht nur Computer hacken, man kann auch den Verstand von Menschen hacken. Das Projekt wurde mit Unterstützung unter anderem des Österreichischen Filminstituts und des ORF umgesetzt. Es erhebt aber internationalen Anspruch. Der Film läuft vorerst in englischer Sprache mit Untertiteln. Er hat bereits im Frühjahr dieses Jahres seine Premiere in den USA gehabt. Wie gesagt, jetzt 13. Oktober Europapremiere. Ja, nicht nur das, Fritz Moser ist es auch gelungen, einen doch recht prominenten Herrn als sogenannten Executive Producer zu gewinnen. Und zwar einen gewissen George Clooney. Ja, wie es dazu kam und was der Film erzählt, das hört ihr gleich. Ja, vorneweg hören wir noch in den Trailer rein. Das ist zwar bei einem Film in einem Podcast nur der halbe Spaß, aber alleweil.
There's ground warfare, sea warfare, air warfare. But the most devastating of all is the information warfare.
It's a really critical time for the world where the truth is under attack as never before.
This is all hell! The revolution is here!
Stand up, kill for your country, take to the streets in your tens of millions.
How have we come to a point in which we can believe such totally different versions of reality?
I can't believe this is reality!
There is some vulnerability in the human brain.
We see patterns in places that they don't even exist.
How can you tell truth from falsehood?
The brain is what constructs our reality that we then try to understand.
How can a peaceful society turn into one in which horrible, large-scale atrocities happen?
Storytelling is incredibly powerful. It's one of the ways we construct in-groups and out-groups. And once you've constructed another group as an out-group, it's incredibly easy to dehumanize them. And once you've dehumanized a group, they're no longer human, so you can kill them.
Ja, so viel zum Trailer. Und obwohl ich da jetzt natürlich ein bisschen befangen bin, möchte ich schon sagen, es ist nicht nur ein guter Film geworden, sondern auch ein sehr wichtiger Film, den der Fritz da abgedreht hat. So, und jetzt ab ins Studio und ich darf beruhigenderweise vorausschicken, das Gespräch wurde aufgezeichnet, bevor ich heiser wurde. Deswegen habt ihr es jetzt hinter euch. Dankeschön. Ja, und bei mir in der Dunkelkammer begrüße ich jetzt Friedrich Moser. Hallo Fritz, danke fürs Kommen.
Sehr gern.
Fritz, wir haben in den vergangenen 5 Jahren ziemlich viel Zeit miteinander verbracht. Warum?
Weil du mir einmal in einer Signal-Message geschrieben hast, kriegst du eh alles, was du willst.
Und was war's, das du wolltest?
Ich wollte Interviews, ich wollte Bilder, ich wollte dabei sein bei investigativen journalistischen Arbeiten und ich wollte auch die internationale Komponente von Wirtschaftsjournalismus und Investigativjournalismus zeigen, wie Österreich da auch ein Teil davon ist.
Du hast einen Film abgedreht, den ich eingangs schon vorgestellt habe, der vor seiner Europapremiere steht. Er hat in den USA bereits Premiere gehabt. Das ist ein internationales Projekt. Darüber reden wir dann eh gleich. Ich möchte eingangs vielleicht eine Erinnerung hochleben lassen, als wir das erste Mal Kontakt hatten 2019, war das, glaube ich, zunächst mal ein anderes Filmprojekt, um das es da ging. Da ging es noch sehr stark um die Ibiza-Affäre. Ich erinnere mich daran, dass du mir gesagt hast, du möchtest auch ein bisschen den Wettbewerb zwischen Profil und Falter beschreiben, wobei du da den Niedergang von Profil beschreiben möchtest im Vergleich zum Falter. Ich habe das damals total dreist gefunden. Ja, solltest auch irgendwie recht behalten. Egal, andere Geschichte. Der Film hat eine mehrjährige Entstehungszeit gehabt, weil sich der Fokus mehrfach auch quasi ein bisschen verschoben hat, was natürlich mit den Ereignissen auf der Welt zu tun hatte.
Als ich mit dem Film angefangen habe, war es eigentlich ein Projekt über Softwareentwickler, die Fact-Checking-Software entwickeln. Und das war so, dass ich 2018 von mehreren Seiten davon erfahren habe. Einerseits von einem Freund von mir, der an der Uni in Graz arbeitet. Der war bei einem europäischen Forschungsprojekt dabei. Andererseits durch einen früheren Protagonisten eines früheren Films von mir, der von einem Wiener Startup-Unternehmen gekommen ist und Überwachungssoftware entwickelt hat gegen das Netzwerk des Islamischen Staates in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Und der gefragt wurde von einem europäischen Land, dessen Namen er mir nicht sagen durfte, ob seine Software auch verwendet werden könnte, um Fake News zu bekämpfen. Konnte sie nicht, denn seine Software war dazu gedacht, Metadaten zu verknüpfen, aber nicht die Inhalte von Geschichten und von dem, was geteilt wird in den sozialen Netzwerken. Und er hat sich dann hingesetzt und ein eigenes Projekt angefangen. Und auf Anregung vom Direktor des Österreichischen Filminstituts, Roland Teichmann, habe ich dann auch den Investigativjournalismus dazugenommen zu diesem Projekt, damit es nicht total technisch wird und man die traditionelle Arbeit oder den traditionellen Umgang mit Information, um Wahrheit herauszudestillieren, sehen kann, im Vergleich zu dem, was diese Software in Zukunft können wird oder machen wird. Das war 2018. Anfang 2019 habe ich ein E-Mail reinbekommen von jemandem, der auf einer Mailingliste ist, wo ich auch drauf bin, und der eingeladen hat zu einem Datathon, einem Hack the News Datathon. Das ist fachchinesisch eigentlich für einen Hackathon von Softwareentwicklern, die sich eine Woche Zeit geben und wo verschiedene Teams gegeneinander antreten, um Softwarelösungen für ein Problem zu entwickeln. Und in dem Fall war das Problem Fake News und wie kann man innerhalb von einer Woche eine Software entwickeln, die Fake News automatisiert erkennen kann. Und ich war fasziniert davon und habe gefragt, okay, wann und wo findet das statt? Und er hat gesagt, ja, morgen in Sofia, Bulgarien. Und ich habe gesagt, unmöglich, dass ich da ein Team aufstellen kann, um das zu filmen, aber ich würde das gern filmen. Und das war dann eigentlich der Beginn von dem Ganzen. Und das Konzeptpapier, das dieser Mensch, das ist Peter Cochrane, der frühere CTO, also technischer Direktor von British Telecom und ein AI-Pionier in Großbritannien. Das Konzeptpapier, das er in den Jahren davor schon auch verwendet hat, seit Brexit mehr oder weniger, hieß How to Build a Truth Engine. Und ich habe ihn gefragt, ob ich mir auch den Titel leihen kann von seinem Konzept. Und so hat diese ganze Geschichte angefangen. Und wir haben die ersten Sachen gedreht im März, April 2019 und dann im Mai kam Ibiza. Und auf einmal war diese journalistische Komponente die bei weitem dominante Komponente, weil wahnsinnig viel durch Investigativjournalismus in Deutschland und in Österreich rausgekommen ist, innerhalb sehr kurzer Zeit.
Da kamen wir dann miteinander in Berührung?
So kamen wir miteinander in Berührung eigentlich. Und was mich ja interessiert hat, war, wie schauen moderne Medien aus? Und von dem eingangs erwähnten, von der eingangs erwähnten Konkurrenz zwischen Falter und Profil, es ist halt so, also ich bin Mitte 50, in meiner Jugend war das Profil das Magazin, das man jeden Montag lesen musste.
In meiner auch.
wenn man mitreden wollte. Ja. Und das hat sich in der Zwischenzeit verändert. Und es ist eigentlich erstaunlich, wie gut es der Falter geschafft hat, sehr viel von diesen Investigativtätigkeiten zu sich ins Boot zu holen.
Ja, jetzt machen wir einen Punkt an der Stelle, weil sonst könnte der falsche Eindruck entstehen. Wir finden das jetzt bedingungslos super. So ist es ja dann auch nicht. Und wir wollen ja über deinen Film reden. How to build a truth engine. Also wie man eine Wahrheitsmaschine baut.
Einen Wahrheitsmotor.
Ich glaube, das ist ein Wahrheitsmotor, aber wo ist da jetzt der Unterschied?
Der Unterschied ist, ein Motor ist kein ganzes Auto. Und es geht darum, welche Prinzipien man verwenden kann, welche Mechanismen man verwenden kann, um in diesem beständigen Informationsfluss Wahrheit herauszufiltern und herauszufinden.
Okay, also wie man einen Wahrheitsmotor baut. Ich bin verhandlungsbereit in der Hinsicht. Erklär doch mal, worum es in dem Film jetzt in seiner finalen Fassung geht.
In meinem Film geht es darum, warum wir Menschen so empfindlich sind für Fake News, Desinformation und Verschwörungstheorien und was man dagegen tun kann. Das ist die kürzeste Beschreibung. Der Film macht es aber ein bisschen komplizierter, weil sonst würde auch nicht 2 Stunden lang dauern. Im Film habe ich Investigativjournalisten begleitet, so wie dich. Und Computerwissenschaftler, dann, was ich bezeichnen würde, Semiotiker. Also das sind Leute, die sich mit Erzählvorgängen und Erzähltheorie auseinandersetzen. Und Hirnforscher. Und das wirklich, wirklich Überraschende und Neue, das für mich da zustande gekommen ist, während der Entstehung des Films, war die Perspektive der Hirnforscher. Wie verdauen wir Menschen Information? Was geht da ab? Und das sind jetzt nicht Psychologen, sondern das sind wirklich Hirnforscher, die das messen mit elektronischen Messgeräten.
Und die Botschaft ist da, unser Gehirn ist so angelegt, dass wir vor Fake News und Verschwörungstheorien ganz schlecht geschützt sind und sehr leicht darauf hereinfallen. Warum?
Dies Interessante und eigentlich ein Paradoxon rund um das menschliche Gehirn ist, das Gehirn ist ja eigentlich ein wunderbares Organ bei dem, was es alles leisten kann. Und um Schnelligkeit zu erzielen bei Entscheidungsfindungsprozessen, wird abgekürzt. Und genau diese Abkürzungen machen uns so anfällig. Die Hirnforscher in meinem Film und die Neurowissenschaftler, das sind der Dr. Itzhak Fried von der UCLA und die Sarah Agajan, die auch an der UCLA forscht, die haben es halt so erklärt. Wenn man sich das Gehirn als eine Maschine anschauen würde, dann ist es eine Mustererkennungs-, Mustervervollständigungs- und Vorhersagemaschine, basierend auf diesen Mustern. Und das Problem bei den Fake News ist, dass bestimmte Muster gezeigt werden, die nicht vollständig sind. Dadurch wird getriggert, dass das Gehirn die selbst vervollständigt und dann bestimmte Entscheidungen trifft. Und das, was das sehr Gefährliche bei dem Ganzen ist, ist, das Gehirn bedarf sozusagen klarer Informationsflüsse, um mit der Welt um sich herum das, was es lernt, abzugleichen. Wenn diese Informationsflüsse gekapert werden, wenn die gehackt werden, dann kann man auch das Denken eines Menschen hacken und kapern. Und genau das passiert bei Verschwörungstheorien und mit Fake News. Und deswegen sind die so gefährlich, weil in unserer digitalen Welt der Abgleich mit der Wirklichkeit sehr oft nicht mit der wirklichen Wirklichkeit passiert, sondern nur mit der virtuellen Wirklichkeit, also im Netz. Und im Netz werden wir durch Algorithmen in Echokammern eingesperrt, ja, wo eigentlich das, was wir schon denken, immer wieder auf uns selber zurückreflektiert wird und wir eigentlich nichts Neues mehr kennenlernen können oder etwas, das unseren vorgefertigten Meinungen widerspricht.
Ich sage es jetzt mal ganz unwissenschaftlich, aus eigener Erfahrung, wir Menschen lieben gute Geschichten. Verschwörungstheorien sind sehr oft auch gute Geschichten.
Verschwörungstheorien sind natürlich insofern sehr gute Geschichten, weil sie sehr viele Sachen offen lassen. Und es ist ja so, dass sie oft auch aufgebaut sind. Also wenn man sich QAnon anschaut, das ist aufgebaut wie ein Spiel, ja, wo man die ganze Zeit Puzzleteile findet, die dann interpretieren muss und dann in das größere Bild einfügen muss. Und dadurch kriegt man einen wahnsinnigen emotionalen Bezug zu dieser Geschichte, wo man aktiv teilnimmt, diese Geschichte zu schreiben eigentlich. Und dagegen, wenn ich dagegen Artikel lese in der New York Times oder im Profil oder Standard, Falter, österreichische Medien, auch in der Kronenzeitung, hat man keine Chance, weil die emotionale Involvierung wesentlich stärker ist bei dieser Art des Geschichtenerzählens, wie Verschwörungstheorien das machen, als bei dem, was normales Reporting ist. Weil normale Berichterstattung fragt, wer, was, wann, wo, wie und warum.
Also in dem Film kommen unter anderem Journalistinnen und Journalisten zu Wort, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Aber ein Name ragt jetzt natürlich turmhoch da heraus, der direkt im Film nicht mitspielt. Und das ist der George Clooney, der als Executive Producer des Films angeführt wird. Was heißt das? Und wie kam es dazu?
Ein Executive Producer ist eine Rolle, die bei uns in Europa eigentlich so nicht existiert. Übersetzt heißt es, er ist sozusagen der Leitende, er ist der Herstellungsleiter. Ja. Aber tatsächlich ist das ja nicht so. Der Executive Producer ist ein Credit, ist eine Rolle, die es vor allem in Amerika gibt, weil in Amerika Filme privat finanziert werden. Und wenn Leute zur Finanzierung eines Films beitragen, kriegen sie diesen Titel. Entweder indem sie Geld aufstellen oder indem sie Sichtbarkeit garantieren. Und in unserem Fall war es so, dass George Clooney natürlich Sichtbarkeit garantiert für diesen Film, die wir sonst nicht haben würden. Ich bin darauf gekommen, auf diese Art und Weise zu arbeiten, weil ich das gesehen habe, dass amerikanische Dokumentarfilme das oft einmal machen. Und bei einem Film, den ich gemacht habe, 2015, der hieß A Good American, und der dann auf Netflix war, da hatte ich Oliver Stone gebeten, als Executive Producer an Bord zu kommen, weil der zur gleichen Zeit mit meinem Protagonisten als Berater seinen Snowden-Film gemacht hat. Und das hat er getan. Und in dem Moment, wo der Name Oliver Stone bei dem Film drauf war, ist es ziemlich schnell gegangen, bis der Film auf Netflix war. Und das wäre sonst wahrscheinlich nicht passiert. Und ich habe dann gewusst, für diesen Film, als er von einem sehr österreichischen Projekt dann eigentlich zu einem mehr und mehr amerikanischen Projekt geworden ist, habe ich gewusst, okay, ich brauche sowas Ähnliches. Und habe mir dann überlegt, wer könnte in Frage kommen. Und ganz oben auf meiner Liste, ich habe eine Liste zusammengeschrieben, ganz oben auf meiner Liste stand George Clooney. Und der Grund dafür ist, der hat Journalismus studiert. Er hat sein Vater ist ein News Anchor, also so der Armin Wolf des Mittelwestens, würde ich mal sagen. Oder war das, ja, jetzt ist er in Pension. Und seine Filme kreisen auch oft um sehr ethische Themen. Da meine ich jetzt aber nicht Ocean's 11 oder so, sondern da meine ich eher Syriana oder Michael Clayton oder Good Night and Good Luck. Die Iden des März, also etliche Filme, wo es halt um diese Ansprüche auch geht. Und die andere Sache mit Clooney ist, Clooney hat aus eigenem Geld ein Forschungsprogramm an der Harvard University bezahlt, finanziert, wo durch die Auswertung von Satellitendaten Kriegsverbrechen aufgeklärt wurden. Und zwar in der Höhe, er hat damals reingesteckt, was ich gelesen habe, 10 Millionen Dollar aus eigener Tasche. Das ist eine beträchtliche Summe. Das heißt, ihm ist es schon länger wichtig gewesen, zur Aufklärung von Kriegsverbrechen und von diesen argen Verbrechen gegen die Menschlichkeit beizutragen. Und da habe ich mir gedacht, nachdem die New York Times, die ich da drin habe im Film, eigentlich mit sehr ähnlichen Technologien auch arbeitet, mit Satellitendatenauswertung und sehr viele Daten von überall zusammenführen, um rauszufinden, was wirklich passiert ist in sehr umstrittenen, sage ich, Verbrechensszenarien, das es tatsächlich gegeben hat, habe ich mir gedacht, das könnte ihm gefallen.
Also du hattest ihn auf deine Liste oben hingeschrieben und dann hast du ihn angerufen und gesagt, hallo George, das ist Fritz, kann ich mir deinen Namen auf meinen Film schreiben? Und er sagt, ja, go for it.
Ungefähr so. Nein, natürlich nicht. Als ich angefangen habe zu drehen 2019, gab es die journalistische Komponente, das war Ibiza. Und so haben wir uns kennengelernt. Dann gab es eine technologische Komponente, das war Jan van Oort. Und der ist allerdings 2020 gestorben an einem Herzinfarkt. Und ich musste eine neue technologische Geschichte finden und habe die in Amerika gefunden, in Kalifornien. Wir haben dann aus dem halbfertigen Film, den ich schon hatte, einen 25-Minüter zusammengeschnitten. Und mit diesem 25-Minüter und ein bisschen Pitch, PR, bla bla, drumherum, haben wir dann das dem Clooney geschickt. Und zwar über amerikanische Partner von mir, die seinen Kontakt hatten. Er hat sich das angeschaut und hat sich gemeinsam mit seiner Frau Amal Clooney, die ja Menschenrechtsanwältin ist, und hat sich dann zurückgemeldet nach ein paar Wochen und hat gesagt, das ist ein cooles Projekt. Er ist mit dabei, möchte noch mit seinem Partner bei seiner Produktionsfirma Smokehouse Pictures reden. Das ist der Grant Heslov. Der ist auch ein Oscar-Gewinner für den Film Argo. Und das hat nicht lange gedauert und die beiden waren dann an Bord. Und haben uns auch geholfen, am Beginn zu schauen, wie können wir den Film im amerikanischen Markt unterbringen. Und waren dann auch bei Calls dabei, die man gehabt hat, bei Zoom-Calls. Das war 2021. Und dann haben wir sie halt laufend über den Fortschritt des Films informiert gehalten. Und jetzt, wo er rauskommt, hat er gestern noch einmal den Trailer gecheckt, den wir jetzt dann bald rausbringen werden, den offiziellen, und uns sein Feedback gegeben. Und schön war es natürlich, wenn wir nicht nur seinen Namen haben könnten, sondern vielleicht ihn auch bei einer Veranstaltung. Aber er ist halt ein sehr vielbeschäftigter Schauspieler und eben auch Aktivist und auch Familienvater. Also wird es eher unmöglich sein. Aber natürlich, ihn dabei zu haben, gibt dem Film schon ein ganz anderes Standing, vor allem auf dem amerikanischen Markt, weil dort kennt Fritz Moser niemand. Ich meine, in Österreich ja auch nicht.
Ja, das werden wir jetzt ändern. Also jetzt, wo du es erzählt hast, ich bin draufgekommen, ich bin eigentlich auch viel beschäftigt und auch Familienvater, aber ich komme zu deiner Europapremiere.
Ja, aber du hast es einfacher, du lebst in Wien.
Ich habe es eingangs gesagt, wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Das äußerte sich allerdings hauptsächlich dahingehend, dass ich vor deinen Kameras in deinem gleißenden Licht saß. Stunden über Stunden. Ich kann es dir jetzt sagen, wir sind jetzt unter uns. Zwischendurch habe ich dich wirklich gehasst dafür. Der Klassiker war, Fritz ruft an und sagt, können wir heute oder morgen drehen? Ich brauche nur eine Stunde für irgendeine bestimmte Einstellung. Und irgendwann wusste ich dann, ich brauche nur eine Stunde, ist jedenfalls ein halber Tag weg, wahrscheinlich der ganze. Aber tatsächlich habe ich dir wirklich nur selten bis nie etwas ausschlagen können.
Ja, ich habe mich sehr bemüht. Also bist auch ein lieber Mensch.
Ja, du bist ja auch einer. Ja. Es war dann schon so, dass meine Frau mich gefragt hat, wenn ich mal wieder gesagt habe, Fritz Moser war da. Also ich war dann schon argwöhnisch, wie viel Zeit ich mit diesem Fritz Moser verbringe, weil wo ist dieser Film?
Quality Time.
Wo ist dieser Film? Der Film ist 2019 angelaufen, die Produktion. Wirklich fertig bist du aber erst wann geworden?
Eigentlich diesen Sommer.
Und hast natürlich dann schon auch das Thema gehabt, dass du, ich meine, die Welt dreht sich pausenlos weiter, sie dreht sich immer schneller, immer wieder ist was. Ab welchem Punkt sagt man dann, okay, das nehme ich jetzt nicht mehr hinein, weil sonst werde ich nie fertig?
Also was natürlich alles passiert ist in der Zwischenzeit, war, dass wir die Pandemie hatten, dass wir in Amerika den 6. Jänner hatten. Jetzt haben wir die Kriege in der Ukraine und den Israel-Palästina-Libanon, also eigentlich den immer größer werdenden Konflikt im Nahen Osten mit einem möglichen Krieg dort. Ich glaube, dass wir nach der Ukraine gesagt haben, okay, und da müssen wir jetzt einen Schlussstrich machen. Ich habe dann versucht, in einer roheren Fassung auch noch ein bisschen was reinzubringen von dem Israel-Palästina-Konflikt, aber das ist nach hinten losgegangen, weil entweder macht man es gescheit Und in einer Szene, in 3 Minuten, wird man diesem Problem nicht gerecht, kann man nicht.
Du spielst auf eine Szene an. Ich habe die fertige Fassung des Films nicht gesehen. Ich habe eine frühere Langfassung gesehen, die nicht der finale Schnitt war. Ich bin wirklich gespannt, wie es wird. Deswegen habe ich das nachgelesen. Es gab, möchte ich vorausschicken, für den Film in den USA nach der Premiere im Frühjahr wirklich gute Kritiken.
Ja, sehr gute
Kritiken. Rundheraus gute Kritiken. Nämlich vor allem auch für den Zugang hier, die Fake News Rezeption, die Bereitschaft, Verschwörungstheorien zu verarbeiten, auf wissenschaftlicher Ebene mit untersucht wurde. Und das hat, glaube ich, in der Form bis dahin auch tatsächlich noch niemand gemacht, eben auch mit der Verschränkung von Journalismus. Da gab es Kritik vom US-Medium Variety, das deinen Film ebenfalls stark gelobt hat, aber eine Einschränkung gemacht hat, und die bezieht sich auf das von dir eben genannte. Da geht es eben um den Israel-Gaza-Konflikt zum damaligen Zeitpunkt. Und hier insbesondere die Kritik an einer kurzen Szene im Film, die dauert offenbar nur ein paar Sekunden. Wie gesagt, ich habe den fertigen Film nicht gesehen, wo es um den Telefonanruf eines Hamas-Mitglieds quasi daheim geht. Und der wurde veröffentlicht vom israelischen Militär, ist auch in deinen Film eingeflossen. Und dann hat Variety gesagt, ja, aber da fehlte ihm jetzt die journalistische Strenge, weil dieses Ding, das er da einspielt, das hat er nicht nach den gleichen Kriterien quasi abgeklopft wie die anderen Dinge, die in dem Film vorkommen. Stichwort Fact-Checking.
Ja, habe ich nicht, weil dieser Anruf davor schon veröffentlicht worden war von der New York Times, von NPR. Das ist sozusagen das öffentlich-rechtliche Radio in Amerika, das Äquivalent zu Ö1. Microsoft News, New York Post, Daily Mail in England, Jerusalem Post in Israel. Das sind alles sehr angesehene Medienunternehmen. Und wir haben ja im Film bei diesem detaillierten Zeigen vom Fact-Checking nur Projekte nehmen können, eigentlich an denen die New York Times gearbeitet hat und wo wir sie dabei beobachtet haben. Und sie haben zwar auch an Sachen gearbeitet zu diesem Konflikt in Israel und Palästina, aber die waren noch nicht so weit, weil wir haben eigentlich nur Sachen zeigen dürfen, die schon publiziert gewesen sind. Also das ist halt eine Abmachung, dass man das zwar begleiten kann und dann mehr oder weniger das Making-of zeigen kann, aber dass man halt nicht sozusagen, bevor das rauskommt, wo wahnsinnig viel Geld und Zeit und Aufwand und Mühe hineingesteckt worden ist, dass da irgendwas geleakt wird.
Ja, und die New York Times hat dieses Audiomaterial veröffentlicht. Und wir wissen, dass es New York Times Material vorher prüft. Auf das kann man sich.
Also der Vorwurf, der mir gemacht wurde, ist, dass ich auf Fake News reingefallen bin. Und das denke ich nicht, weil es wurde auch nirgendwo angezeigt, dass das Fake sein könnte. Und ich habe, als ich dieses Material mir angeschaut habe, das ich von der israelischen Botschaft, vom israelischen Außenminister bekommen habe, habe ich einen arabischsprachigen Wiener, gebürtigen Wiener, aber mit arabischen Wurzeln, der für die UNO arbeitet im Counter-Terrorism-Bereich und in dieser Region unterwegs gewesen ist, habe ich alles noch einmal überprüfen lassen. Sagen die, ist das wirklich richtig übersetzt, das Arabisch? Ist das ein Arabisch, das aus dieser Region kommt, aus genau dieser Region? Sind das Dialekte, die von ganz woanders sein könnten? Ist das eine Art zu reden, die sozusagen die typische Art aus dieser Gegend ist? Und da hat man das alles gezeigt. Also was mich schon ein bisschen geärgert hat bei dieser Kritik von Variety, war halt, er hätte mich auch fragen können, hast du das fact-gecheckt? Und dann hätte ich ihm alles aufzählen können.
Aber das ist jetzt interessant, weil, wie gesagt, der Film wurde international wirklich gelobt. Ja? Und eine Kritik sagt, ja, aber eine Passage in dem Film wird dem Versprechen, das Fritz Moser da erhebt am Anfang, nicht gerecht. Und das ärgert dich dann so tatsächlich?
Naja, schon, weil es keine formale Kritik ist am Film, ja, sondern eine inhaltliche. Und wenn ich bei diesem Projekt 5 Jahre lang sehr viel Zeit und Aufwand und Kosten darauf verwendet habe, das alles faktisch korrekt zu machen, empfinde ich so eine Anschuldigung als wahnsinnig unfair. Und das ist mir auch bei anderen Filmen schon passiert. Es gab auch Kritiken hier in Österreich, wo man die Geschichte von der Good American nicht geglaubt hat. Wo sie gesagt haben, diese Geschichte muss fake sein, weil sonst hätte schon jemand einen Film drüber gemacht. Nein, es ist auch möglich, aus Österreich heraus großartige Geschichten zu entdecken, die noch keiner in dieser Art und Weise behandelt hat. Und damals bei A Good American war es halt so, da hatten wir eine New Yorker Anwältin, wo wir jedes einzelne Wort und jedes einzelne Bild in dem Film überprüfen haben lassen, ob es juristisch anfechtbar ist. Und ich wusste aber, dass die Geschichte, die ich hatte, stimmte, weil ich mit einem früheren Mitarbeiter eines Abgeordneten, der im Geheimdienstausschuss gesessen ist, also bei Good American geht es um eine Korruptionsgeschichte innerhalb der NSA. Und ich hatte aber diesen Kontakt erhalten zu diesem früheren Mitarbeiter eines Abgeordneten, der im Geheimdienstausschuss gesessen ist, vom US-Kongress, und der den Untersuchungsbericht des Pentagons zu dieser ganzen Affäre gelesen hatte. Und er konnte mir zwar nichts zeigen, weil das unter Verschluss war, aber ich habe ihm damals meinen Rohschnitt geschickt und habe gesagt, kannst du mir sagen, wo ich falsch lieg? Und nach 2-3 Tagen kam zurück, passt alles. Und ich wusste natürlich, dass ich diesen Untersuchungsbericht des Pentagon, der unter Verschluss war, auf meiner Seite hatte, sollte es zu einem Gerichtsverfahren kommen, weil dann müssen wir es offenlegen. Und es ist, und ich glaube, das brauche ich dir als Investigativjournalist nicht erzählen, es ist wahnsinnig schwer, die Sachen so zu fassen, dass sie verständlich sind, in ihrer Komplexität, inhaltlich absolut hieb- und stichfest sind und dass sie einfach der Wahrheit entsprechen.
Und gleichzeitig nicht zu stark verkompliziert sind. Wenn du sie aber zu stark vereinfachst, können deutliche Lücken entstehen. Kann genau das entstehen, was dann, wie du es vorher geschildert hast, im Hirn dazu führt, dass du dir Teile zusammenbaust, die da nicht hingehören, weil du eben nicht die ganze Geschichte erzählst, nicht kannst, willst. Ist schwierig. Aber genau deshalb wirst du ja dann handwerklich scharf gemessen an dem, was du tust. Fair enough. Ja? Also es geht ja mir nicht anders.
Ich bin ja eigentlich geprüfter Journalist. Ich bin Journalista Professionista. In der Zeit, wo ich in Südtirol gelebt habe, habe ich als Journalist angefangen eigentlich. Ich habe 2 Jahre bei einem kleinen privaten Fernsehsender gearbeitet, habe dort die Nachrichten gemacht und Magazinbeiträge und habe dann, das war nach meinem Studium, auch diese staatliche Journalistenprüfung gemacht, die man machen muss in Italien, um sozusagen sozialversicherungstechnisch als Journalist angestellt werden zu können. Und ich habe diese Prüfung gemacht, aber zur gleichen Zeit auch schon mich selbstständig gemacht mit meiner eigenen Dokumentarfilmproduktionsfirma. Aber mein Hintergrund ist ein journalistischer. Und die Art und Weise, wie ich an meine Themen in meinen Filmen herangehe, ist eine journalistische. Mich interessieren die Themen mehr als die Stories. Und jeder Filmemacher wird sagen, du bist verrückt. Das, was funktioniert, ist immer die Story. Aber ich bin halt einfach magisch angezogen von Themen.
Ich habe in der Fassung, die ich gesehen habe, habe ich mich selbst dabei beobachtet, wie ich, das war glaube ich 2020, rund um die Veröffentlichung der FinCEN-Files. Das war ein internationales Rechercheprojekt vom internationalen Journalistenkonsortium ICIJ in Washington aus koordiniert. Da hast du uns begleitet damals bis hin zur Veröffentlichung des Projekts.
Das war eine lustige Szene. Sie kommt leider jetzt im Film nicht vor, aber die schaue ich, dass wir irgendwie auf die Website veröffentlichen.
Ist sie jetzt nicht mehr drin? Ja, weil ich habe nämlich dann beim Anschauen dieses Rohschnitts gedacht, Wahnsinn, wie ereignislos eigentlich das eigene Leben ist, wenn sich darauf reduziert, dass du vor einem, das war nämlich tatsächlich der Fall, zur Veröffentlichung des Projekts sind damals der Stefan Melicher und ich vor einem Computer gesessen und haben uns gefreut, dass diese meines Erachtens international sehr gewichtige Geschichte online gegangen ist. Das war aber irgendwie auch schon wieder alles. Es ist halt was online gegangen, nicht? Und
ja, ganz so ist es nicht.
Von dem, wie sich's anfühlt im Film, ist es schon so. Das habe ich gemeint. Also wenn du es rein als Betrachter, eigentlich passiert nichts, außer dass die halt auf einen Knopf drucken. Nicht? Also so wirklich ereignisreich hat sich das nicht angefühlt, obwohl es natürlich eine ereignisreiche Sache war damals für uns.
Es ist schwierig. Sehr viel von unserem Leben spielt sich digital vor Bildschirmen ab. Und es ist wahnsinnig schwierig als Filmemacher, das adäquat in eine filmische Sprache zu fassen, wo man die Bedeutung, die dem innewohnt, in den Vordergrund stellen kann. Und nicht nur das, was man, also dass man nicht einfach abbildet, okay, da sitzt jetzt wer vor dem Bildschirm, sondern worum geht's eigentlich? Und das war auch eine Herausforderung, eine wahnsinnige Herausforderung in diesem Film bei den Computerwissenschaftlern und den Hirnwissenschaftlern. Und ich habe dann versucht, Mittel und Wege zu finden, Situationen zu kreieren, wo sie zwar über ihre Erkenntnisse und ihre Arbeit reden, aber gleichzeitig befindet man sich in einem visuellen Raum, wo ich den Zuseher abholen kann und mitnehmen kann. Und das, da hat das Hirn schon geraucht, oft einmal.
Das, weißt du, wie viel Material du schlussendlich zusammen hattest, bevor es an den Schnitt gegangen ist? Wie viele Tage viel Material?
Also man kann das in verschiedenen Sachen messen. Ich glaube, wir haben, so an die 140 Drehtage. Es sind nicht immer ganze Tage, aber 140 Drehtage.
Geplant waren?
Ich glaube 40. Aber mir ist halt der Protagonist gestorben und dann sind laufend diese Sachen passiert, also wie Pandemie und Krieg. Und ich glaube, wir haben an die 70 Terabyte an Material.
Was geschieht eigentlich mit all diesem Material, das nicht verarbeitet wurde? Das legt man auf Lager und schaut es nie mehr an, oder?
Nein, das war nur bei mir in meinem Archiv. Ich schmeiß nichts weg, was ich je gedreht habe. Und ich drehe seit 20 Jahren.
Du hast jetzt Stunden Filmmaterial über mich.
Ja, ja. Der Film selber ist einigermaßen komplex, weil wir diese verschiedenen Geschichten miteinander verweben. Das Schöne daran ist aber, dass er modular gebaut ist. Und ich kann dann in der Arbeit mit Schulen, ja, oder mit anderen Interessierten einzelne Szenen verwenden. Und die sind dann nur 3 Minuten oder Sequenzen und die sind dann 10 Minuten. Und auch sehr viel von dem Material, das ich gedreht habe damals rund um Ibiza, ist Material, wo es um journalistisches Arbeiten geht und wo es auch um journalistische Theorie geht. Und auch das würde ich gern verwenden. Und das verwendet man dann halt online und sehr spezifisch. Aber der Film als solches ist halt diese eine Form, in die er jetzt gegossen worden ist, die wir versuchen, international auf den Markt zu bringen, mit dem Hauptmarkt Amerika. Aber ich habe halt sehr viel österreichisches Material, das jetzt nicht in den Film Eingang gefunden hat, weil wir wahnsinnig viele Protagonisten eh schon hatten und die reduzieren mussten. Das wir aber dann auf jeden Fall auch verwenden werden. Also mit der Zustimmung derer, mit denen wir gefilmt haben. Aber ich glaube, dass es insgesamt sehr viel spannendes Material gibt, das noch nicht im Film ist. Und wir haben mindestens gleich viel Szenen, aber ich glaube sogar 1,5-mal so viel Szenen nicht im Film, die wir geschnitten haben, wie die, die im Film sind.
Nun kann man ja Leute wie mich, ich bin ja um Gottes Willen nicht der Einzige, nicht ganz einfach so mit Verschwörungstheorien abholen. Jetzt, wenn das menschliche Gehirn eine Prädisposition hat, so Zeug zu glauben und es bei mir nicht so ist, heißt das dann, mit mir stimmt was nicht?
Du bist genauso prädisponiert für Verschwörungstheorien. Der Punkt ist aber, dass du dich wahrscheinlich aus verschiedenen Quellen informierst und immer schaust, die zweite, dritte, vierte Quelle zu finden für eine Behauptung. Und das ist das Wesentliche eigentlich an dem, wie wir mit Information und mit diesem Informationsfluss und diesem unendlichen Reichtum an Geschichten umgehen sollten. Es ist eigentlich eine kleine Art des Fact-Checkings. Einmal zu schauen, kann das sein, dass das wirklich passiert ist? Was sagen ganz andere Seiten zu dem gleichen Geschehen? Und was ich auch gesehen habe während der Pandemie, sind halt auch Leute, die wahnsinnig gescheite Leute sind, zu Verschwörungstheoretikern geworden. Unter anderem auch der Bill Binney, der Protagonist meines NSA-Films war und der technische Direktor der NSA gewesen war. Weil wenn du in eine dieser Echokammern gerätst, du wahnsinnig schwer wieder da wegkommst. Und wenn du dauernd in diesem Feedback-Loop bist, wo eine bestimmte Sicht der Dinge verstärkt wird und wiederholt wird und wiederholt wird, dann ist die Struktur, die sich im Gehirn physisch in den Synapsen verfestigt, wesentlich stärker als eine, wo du das neu andenken musst. Und das ist die Gefahr. Und da ist keiner davor gefeit. Also auch du nicht, auch ich nicht.
Ja klar, umso schwieriger in der Pandemie nicht. Wie soll man denn dagegenhalten und wer? Es ist alles sehr komplex.
Die Welt
ist alles sehr frisch. Ja, und wer stellt sich hin und sagt, die oder die haben recht? Also am Ende haben die Verschwörungstheoretiker recht gehabt, weißt es du?
Recht womit?
Naja, dass das Ganze eine große Inszenierung war. Es hat funktioniert und es funktioniert nebenbei bis heute. Also das Narrativ funktioniert offenbar bis heute. Wenn du dir das international anschaust, also die Conspiracies haben eigentlich überall Platz gegriffen. Das hatte jetzt überhaupt nichts mit der unmittelbaren Ausformung von Covid-Maßnahmen zu tun, sondern das hatte ein viel höheres Level. Die ganze Pandemie an sich wurde ja als sehr fragwürdig hingestellt. Da wurde quasi was erfunden, um daraus alle möglichen Sachen abzuleiten. Die einen werden eingesperrt, die anderen werden zwangsgeimpft. Was ich damit sagen will, ist, du kannst nur mit aus journalistischer Sicht mit völliger Entschlossenheit einer solchen Geschichte gegenübertreten, wenn du sagst, ja, du hast deine Hausaufgaben gemacht, ja, du hast belegt, dass es so oder so ist. Aber da, wo Verschwörungstheorien ansetzen, wird es oft schwierig, weil der Negativbeweis ja kaum zu erbringen ist.
Ja, das ist richtig.
Das ist einfach oft nicht zu schaffen. Beweise, dass es nicht so ist. Es geht nicht.
Genau.
Du kannst nicht beweisen, dass Bill Gates uns nicht alle chippen lassen möchte. Wir haben alle Grund zu der Annahme, die zumindest also noch ein bisschen bei sich sind, dass das kein Substrat hat. Aber final wissen kann, du kannst es zumindest nicht beweisen. Und das ist ein fantastischer Nährboden. Und in Zusammenschau mit der, wie soll ich sagen, mit der neuronalen Prädisposition ist das ein wirklich schwieriger Kampf, den wir da führen.
Ich glaube, eines der Probleme ist, dass Wissenschaft sehr abgeschlossen vom restlichen Leben passiert. Und wenn Wissenschaft angreifbarer wäre, also dass man hingehen kann, zuschauen kann, glaube ich auch, dass die Skepsis gegenüber der Wissenschaft viel geringer wäre. Es geht um Informations-Kommunikationsgefäße. Wissenschaft passiert oft und Forschung, auch technische Entwicklung passiert oft in Silos, wo nichts nach außen dringt. Und ich glaube, dass die generelle Kommunikation über Wissenschaft wirklich helfen würde, sie besser zu verstehen. Und das passiert jetzt ja wenig. Das passiert wahnsinnig wenig. Aber mit den Segnungen der Wissenschaft und mit dem, was dann letztendlich daraus hervorkommt, ist ja jeder zufrieden. Ja? Wenn es die Autorität der Medizin nicht geben würde, warum lassen sich Verschwörungstheoretiker die Hüften operieren? Warum gehen sie zum Zahnarzt und lassen es nicht vom Nachbar machen oder vom Typen aus dem Internet auf YouTube mit Anweisung?
Ich glaube, es tut weh, wenn du nicht die richtige Gerätschaft hast. Aber wahrscheinlich müsste man die das fragen.
Ja.
Fritz Moser, how to build a truth engine, wie man einen Wahrheitsmotor baut, der auch eine Maschine sein könnte. Ab jetzt im gut sortierten Filmfachhandel, kann man das sagen, läuft in Österreich, ab jetzt in den Kinos?
Also wir haben das in mehreren Etappen. Wir haben jetzt am Sonntag, dem 13. Oktober, haben wir unsere Europapremiere und gleichzeitig Österreich-Premiere hier in Wien. Und ab 14. kann man Screenings von dem Film beantragen. Und ab 12.12. ist er regulär im Kino. Das Problem ist, da sind jetzt ein paar Blockbuster dazwischen gecratcht, wo wir halt die Kinos nicht gekriegt haben. Jetzt haben wir gesagt, das machen wir vor Weihnachten. Ich würde sagen, das Alter, ab dem der Film sich wirklich auszahlt, ihn anzuschauen, ist so ab 15, 16, würde ich sagen. Weil es halt doch ein bisschen eine komplexe Materie ist. Vorerst jetzt haben wir mal eine Originalversion mit deutschen Untertiteln. Es kommt aber dann auch eine übersetzt gesprochene Voice-Over-Version. Die kommt dann auch ins Kino und ist dann auch zugänglicher. Wer soll sich das anschauen? Ich würde sagen, jeder, der schon mal auf Fake News reingefallen ist. Und da gehöre ich dazu. Da gehörst du sicher genauso dazu. Und in weiterer Folge natürlich jene Leute, die Freunde, Familienmitglieder haben, die total auf Verschwörungstheorien reingekippt sind. Weil es auch hilft, zu verstehen, warum sowas passiert. Und auch, um die Empathie, das Einfühlungsvermögen zu entwickeln gegenüber diesen Leuten. Weil die sind am Ende des Tages nicht wirklich Täter, das sind Opfer. Das kann jedem passieren, auch den gescheitesten Leuten.
Ja, George Clooney ist in dem Film leider nicht zu sehen. Dafür kann man mir beim ziemlich traurig reinschauen, zuschauen.
Na, du schaust ja nicht traurig, du schaust konzentriert. Hungrig, durstig, all das, was du nicht machen durftest, während ich gefilmt habe.
Genau das ist es. So realistisch waren die Drehbedingungen. Lieber Fritz, vielen Dank fürs Kommen.
Sehr gern.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Schaut euch den Film an. Wir sollten alle darüber nachdenken, wie verwundbar wir gegenüber Desinformation eigentlich sind. Ja, in diesem Sinne, wenn ihr dieses Projekt unterstützen wollt, im werbefreien Abo oder mit einer Spende, mehr dazu auf www.diedunkelkammer.at. Ja, und Nachrichten und Feedback bitte wie gehabt an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören.
Missing Link.